Nimmt der auf? Also es ist ein neues Aufnahmegerät. Ich hoffe, das funktioniert. Aber es sollte eigentlich funktionieren.
Du machst das so, du kaufst neue Sachen, nimmst sie mit zum Einsatz und testest sie vorher nicht.
So sieht's aus.
Der Weltraum. Unendliche Weite.
Das Babylon-Projekt war unsere einzige und letzte Hoffnung auf Frieden.
Hallo Dienstagsgucker, hallo Werner.
Mein Leben.
Das Speis muss fließen.
Es tut mir leid, Dave. Aber das kann ich nicht tun.
Möge die Macht mit dir sein.
Willkommen im Fight Club.
Sie reden. Der dreibeinige Podcast.
Hallo und herzlich willkommen, überraschenderweise zu einer Ausgabe Sie reden, der dreibeinige Podcast unterwegs.
Heute aus Hoyerswerda, wie immer mit dem Sascha.
Und dem Sebastian,
in umgekehrter Reihenfolge.
Als hätten wir es nicht erst vor 2 Jahren das letzte Mal gemacht.
Ja, man verlernt sowas so schnell, Leute. Es ist wie Fahrradfahren, das verlernt man sofort.
Ja, wir sind on Tour und wir haben ein Aufnahmegerät mitgenommen. Also wir waren schon viel on Tour, aber immer ohne Aufnahmegerät.
Und heute dachte Sascha einfach mal, er nimmt mal wieder eins mit.
Genau, und Sebastian sagte so, wann packst du jetzt endlich das Mikrofon aus? Und ich sagte, jetzt. Und Sebastian so, nein, nicht hier.
Genau, im Museum ist es traditionell still und ruhig. Und das halte ich für einen hohen Wert, den man bewahren sollte.
Ach ja, also Museumsbesuche mit dem dreibeinigen Podcast sind ja keine Seltenheit. Und wir knüpfen quasi in eine alte, schöne Tradition an. Erstmal Prost. Mit Bionade stoßen wir an. Also einer Limonade.
Ja, also
eines nicht näher benannten Herstellers.
Richtig, genau. Ein fermentiertes, koffeinhaltiges Getränk eines anderen Herstellers wäre natürlich angemessen näher gewesen, wie du gerade rechtmäßig an dem Verkaufsstand angemerkt hast.
Genau, der hat gelacht, der Verkäufer.
Da hat er gelacht.
Ja.
Der wusste aber nicht richtig, was er sagen sollte.
So eine schöne Hackerbrause. Denn wir sind quasi, das wissen die wenigsten, muss man erstmal wissen,
in der
Heimatstätte des deutschen Computers sozusagen.
Genau, in der Heimatstadt des berühmtesten, würde ich sagen, deutschen Computer-Pioniers nach Leibniz meinetwegen, ja.
Leibniz, der berühmte Computer-Pionier.
Ja, der mit den Keksen. Konrad Zuse,
genau. Der hier zwar nicht geboren ist, auch nicht hier gestorben ist und auch nicht hier den Rest seines Lebens verbracht hat, aber zumindest einen Teil seines Lebens, seine Schulzeit und Ehrenbürger der Stadt Hoyerswerda ist.
Erfinder des Zuse Linux.
Oh, ich bin sprachlos.
Ja.
Ihm zu Ehren hat man halt nicht nur ein Zuse-Haus gebaut. Hast du das gesehen, Sebastian?
Also da stand das Zuse-Wohnhaus sogar auf der Karte drauf.
Ja, und das ist total neckisch. Das müsste man sich mal abends irgendwann angucken, weil das nämlich Binärrechnungen durchführt.
Das Haus.
Das ist mit einem Computer verknüpft sozusagen und an der Fassade, das ist ein Hochhaus, sind LEDs verbaut und des Nächtens fängt dieses Haus an zu rechnen.
So wie der Düsseldorfer Fernsehturm.
So ungefähr, aber besser.
Geil. Aber das ist ja nicht das Wohnhaus von Zuse.
Nee,
das gibt es nämlich auch noch.
Ah.
Das haben wir auf dem Schild gesehen, das gefördert war durch den Bund und so weiter.
Ah, okay.
Und das Museum stand nicht auf dem Schild drauf.
Okay.
Wo wir gedacht haben, das Haus ist interessanter als das Museum. Wir wissen es nicht, wir waren nicht im Haus, aber das Museum war sehr interessant.
Laut der sächsischen Staatsregierung ist das Haus wahrscheinlich interessanter als das Museum, denn die Förderungen für das Museum laufen aus. Ging eigentlich durch viele Medien, wir verlinken es auch im Beitrag, was quasi heißt, dass im September das Zuse-Museum zu Hoyerswerda zumacht. Sehr viele Zus in einem Satz.
Genau, ihr werdet noch in der Lage sein, nach Anmeldung Gruppenführungen zu bekommen. Also es wird nicht sofort gesprengt und niedergebrannt, sondern das existiert jetzt erstmal weiter in so einer Art Zwischenhölle.
Ja.
Und aber für der regelmäßige Besucherbekehr unangekündigt gegen einen schmalen Taler Eintritt wird dann erstmal beendet sein.
Und deswegen haben wir uns gesagt, das kann ja nun nicht sein. Da wollte ich eigentlich immer schon mal hin. Und jetzt haben wir dafür im September keine Gelegenheit mehr ab September. Also nutzen wir den August noch. Und die Tatsache, dass Sebastian zufälligerweise hier wenige Kilometer entfernt Urlaub macht, um das Zuse-Museum heimzusuchen.
Genau. Ich kam da nicht dran vorbei. Du und ich, Sascha, wir haben ja quasi die digitale Revolution von dem Moment, als sie interessant und vor allen Dingen für den normalen Menschen greifbar wurde. Und
erschwinglich.
Und erschwinglich, namentlich mit der Einführung des Heimcomputers. Haben wir das ja quasi miterlebt, ne?
Ja, wir gehören ja dieser seltenen Generation an, die eine analoge Kindheit und eine digitale Erwachsen- oder Adoleszenz hatte.
Oui. Als die ersten Heimcomputer in den 70ern rauskommen, waren wir vielleicht noch ein bisschen zu klein, so mit 1 bis 6 Jahren oder 4 Jahren. Aber in den 80ern kam das ja langsam. Also wir waren nicht die erste Generation, die Heimcomputer hatte. Das waren dann eher so unsere älteren Cousins.
Ja, genau.
So, ne, die noch irgendwie 6 oder 8 Jahre älter waren als wir.
Und wir haben es so mitbekommen, wie dann in den Firmen unserer Eltern so langsam Computer Einzug hielten.
Genau, und im Fernsehen, in Sendung mit der Maus, hat man ab und zu mal ein Computerspiel, Computerbildschirm wollte ich sagen, gesehen bei der Steuerung einer Industrieanlage zum Beispiel. Und natürlich in den Filmen kam dann ab und zu mal so eine Computeranimation oder auch mal ein Bildschirm. Ne? Oder, in den
ganze Filme widmen sich der Hacker-Szene wie Wargames in Anfang der 80er.
Oh ja, sehr schön, genau, richtig.
Wir redeten darüber.
Wir redeten bereits darüber.
Aber das waren halt noch so riesen Schrankcomputer, die auch bei Wargames eine Rolle spielte. Und man hatte sich halt mehr oder weniger an einem Terminal eingeloggt, an einem relativ dummen Computer, der quasi nicht mehr als eine Schreibmaschine ist, und der eigentliche Rechner stand halt in einem riesengroßen Gebäude, weil der Rechner an sich auch riesengroß war.
Genau, also die Bildschirmanzeige und die Tastatureingabe hat natürlich schon einiges auch an, ich sage in Anführungszeichen, dummer Rechenpower gebraucht. Das musste nicht frei programmierbar sein. Worum es ja auch bei Zuse geht, ist halt der frei programmierbare Universalrechner, der quasi alles machen kann. Also der dir sowohl irgendwie die Flugbahnen von Bombengeschützen irgendwie im Krieg berechnen kann.
Auch das hat Zuse gemacht.
Vor allem seine Initialen, ne? Ist jetzt total doof. Da kommt so einiges zusammen.
Oh ja.
Aber man kann sich natürlich auch damit seine Lieblingspornos KI generieren lassen.
Auch das kann man hier machen, kann man nicht.
Ihr Ferkel. Nee, was, man kann sich, die haben anscheinend hier eine KI mit den, also was ich auch bis gerade eben nicht wusste, Konrad Zuse war auch ein Maler. Und anscheinend gar nicht mal so schlechter.
Das sieht echt gut
das
aus.
Das sieht gut, einen ganz ist eigenen Stil.
Sehr abstrakt teilweise, ja, aber sind, farbenintensiv. Also,
der, ich würde sagen, der hat irgendwie die, ich habe, also der hat gerne so futuristische beleuchtete Hochhausschluchten zum Beispiel gemalt. Und ich habe sofort an Cyberpunk gedacht hier, ja. Neuromancer oder sowas, ja. Und sowas. Aber er hat wohl auch Porträts und so gemalt. Kann das sein, dass es geklaut war? Da war eine leere Wand, da stand ein Porträt von so und so. Und da fehlt das Bild.
Das hieß auch noch irgendwie der arme Ritter oder sowas.
Ja,
da
ja,
so, genau. Ja, das ist dann sehr arm, weil ja. Das war weg.
Nee, also es scheint hier
eine nackte Wand.
Traurigerweise auch hier Vandalismus gegeben zu haben.
Oh ja.
Die Switch zum Beispiel fehlt, ne? Also die haben ja auch einen modernen Computer mal an der Wand und der Halter, wo die Switch drin sein sollte, die ist leer.
Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Ich habe das kaputte Nokia, Achtung Leute, ein kaputtes Nokia auf dem Boden.
Auf dem Boden. Das ist so, die haben alte Smartphones, nee, eben nicht Smartphones, alte Dumbphones, aber auch
Smartphones.
Auch Smartphones mit Crepe an die Wand gemacht, dass man die an die Wand, also dass man die in die Hand nehmen kann. Und ein Besucher ist es anscheinend, wir nehmen mal an, es ist runtergefallen. Es ist ihm runtergefallen, aber es lag noch zerdeppert auf dem Boden.
Also da es sich um ein Nokia handelt, nehme ich mal an, dass ein Meteorit
stimmt.
Also und drunter geht's nicht, um ein Nokia kaputt zu kriegen.
Genau.
Eigentlich.
Ja, Hoyerswerda ist ja bekannt für seine Meteoriteneinschläge. Ja, genau. Geht ja so einiges kaputt hier.
Ja, also es begann quasi ein bisschen chronologisch im ersten Raum und dann wurde es chronounlogisch, je weiter man...
Ich habe mir zum Ende des Besuchs jetzt nochmal die Logik hier zum Gemüte geführt.
Okay.
Also du stellst dich auf die gelbe Fläche on.
Ja.
Und dann kannst du der erstmal folgen und da geht das dann so Z1 oder Frühgeschichte von Zuse, Z1, Zweiter Weltkrieg, was haben die Amis gemacht und dann relativ schnell in die, vor allen Dingen Krieg, ne, klar.
Ja, logisch.
Und dann Z3 und keine Ahnung was, der erste Computer, also Zuse selber hat gesagt, ich war nicht der Erfinder des Computers, das haben in 4 Ländern gleichzeitig Leute gemacht.
Also er hat gesagt, glaube ich, man kann mich gerne so nennen, aber
ja.
Ich war halt zufälligerweise der Erste.
Ich war zufällig der Erste, bei dem die Maschine funktioniert hat.
Ach so, genau. Ja.
Sehr schöner Spruch, kann, glaube ich, jeder Tüftler oder auch Programmierer nachvollziehen. Genau, du folgst dann dieser Linie und dann kommen ja schon nach den 60ern, kommen dann direkt die erste Vitrine mit den ersten Heimcomputern. Mhm. Die man schon so relativ mit so 1, 2, 3 Monatsgehältern als normaler Mensch schon kaufen konnte. Da gibt es dann direkt noch die Vitrine von den 80ern, ist schon direkt dreimal so groß. Und bei den 90ern haben sie schon gar nicht mehr die Mühe gemacht, da noch alles rein. 90er war ja schon fast alles PC. Das war ja so die Auslaufphase
das,
der...
Glaube ich, das stand ja auch da, also dass die 80er tatsächlich eine wahnsinnige Bandbreite ja. an Entwicklern und Firmen hatten, die eigene Computer auf den Markt geschmissen haben, von denen aber halt wirklich nur noch ein Bruchteil bis in die 90er überlebt haben. Und in den 90ern hast du quasi nur noch Mac oder PC gehabt.
Genau, da hat sich dann diese Monokultur breit gemacht sozusagen. Aber dann geht es dann die gelbe Linie hier einmal. Wir sitzen jetzt gerade, dieses Museum ist in einem Glasvorbau von einem Plattenbau untergebracht, vor so einer Wohnmaschine.
Also wer in der DDR aufgewachsen ist oder damit einigermaßen vertraut ist, ein P2-Plattenbau kombiniert Wohngeschäftseinheit. Also ab dem ersten OG sind es Wohneinheiten und im Erdgeschoss sind Ladengeschäfte normalerweise untergebracht. Und statt Ladengeschäfte ist hier das Museum drin.
Genau. Und den Teil, den ich gerade beschrieb, der macht quasi so ungefähr ein Fünftel, würde ich mal sagen, im Eingangsbereich aus, sagen wir mal ein Viertel. Und da kann man der bereits erwähnten gelben Linie folgen in den hinteren Teil, wo es nochmal von vorne losgeht. Und zwar so mit Personen wie Babbage oder Babbage, oh, schlecht vorbereitet. Babbage, glaube ich, hieß er. Engländer. Und Leibniz.
Ja, Babbage, wahrscheinlich eher ungewöhnlich.
Genau. Und der Herr Leibniz hat schon irgendwie, wann war es? 1600.
Oh ja, die Binärtabelle.
89, ja. Die erste Binärtabelle. Also jeder, der irgendwie mit Computern zu tun hat, wird sich mal dieses mit den Einsen und Nullen aufgeschrieben haben. Ne? 1, 2, 4, 8, 16, 2 hoch 0, 2 hoch 1, 2 hoch 2. Und genau dasselbe tat der Leibniz bereits im 17. Jahrhundert.
Genau das Gleiche, was du gemacht hast als Schüler.
Dasselbe, was ich als Schüler gemacht habe. Und da läuft einem schon so ein bisschen der Schauer über den Rücken runter, genau wie diese eine Tafel, wo es nur hieß, ja, so ein Großcomputer in den 70er Jahren, der konnte 1 Million Berechnungen pro Sekunde. Ein moderner Großcomputer, der kann 1000 Millionen, Millionen, also Billiarden.
Ist schon heftig.
Also, das ist, glaube ich, das Irre an diesem Computer. Man kann sich diese Größenordnungen der Skalierung einfach nicht vorstellen. Irgendwie 1 Billiarde Mal pro Sekunde was zu rechnen oder irgendwie 1 Billiarde Bytes Speicher zu haben.
Das
oder
haben
sowas.
Sie recht anschaulich gemacht mit Flöhen. Die haben geschrieben, irgendwie ein Floh wiegt 1,12 Gramm oder sowas. Also ein Byte, der entspricht 1 Bit. Also ein Byte sind quasi 10 Gramm sozusagen. Und dann haben sie gesagt, der Speicher auf dieser ersten Festplatte oder auf der Diskette entspricht so und so viel Flöhen. Das würde einem Gewicht von 15 Kilo entsprechen. Und das wurde halt immer mehr. Ne? Irgendwann hat dann quasi der Speicher in Flohgewichten aufgesummiert, so viel gewogen wie ein Blauwal. Erst war es halt irgendwie ein Dackel. Dann war es halt irgendwann ein Pinguin, und dann irgendwann ein Pferd und dann wurde es halt wirklich Wahnsinn.
Genau. Dann komme ich mal weiter erzählen, wie es hier aufgebaut ist. Also wenn man dann mit dieser gelben Tour quasi am Ende ist, das war diese Babbage-Leibniz-Geschichte und so, dann kann man zwei Pfaden folgen. Einmal werden auf die einzelnen Komponenten des Computers näher eingegangen. Mhm. Also so richtig Prozessor, Speicher, aber auch Tastatur und Monitor.
Ja.
Da gibt es eigene Abschnitte vorhin.
Und abgefahrene Hardware, also nicht nur normale Tastaturen und Monitoren, sondern irgendwie auch diese Sensorhandschuhe, Lasertastaturen habe ich gesehen.
Behindertengerechte Tastaturen, ja. Braille, das weiß ich echt nicht, Braille
glaube ich.
Braille. Also Blindenschrift-Tastaturen und so ein abgefahrenes Ding, wo die Knöpfe auf so einer Kugeloberfläche angeordnet sind quasi. Okay. Damit die immer auf denselben Punkt quasi, von allen Seiten auf denselben Punkt drücken. Ich schätze ich mal, ist das gedacht. Genau. Das ist das Komponentending. Und dann in der Mitte des Museums stehen dann von vorne nach hinten die frühesten kommerziellen Computer von verschiedenen Anbietern.
Ja.
Also da findet ihr dann nicht nur Zuse, sondern auch Siemens und natürlich Robotron,
die auch hier den Sitz hatten.
Genau, und Nixdorf.
Ja. Robotron-Nixdorf, die berühmte Kooperation, wer kennt sie nicht?
Genau, so Robotron-Nixdorf, so hieß das, genau.
Und auch so verschiedene Mitmachstationen, zum Beispiel Binärrechnen. Also um Verständnis dazu zu bekommen, dass so ein Computer halt nur mit Nullen und Einsen rechnen kann und eigentlich prinzipiell relativ dumm ist. Aber halt sehr, sehr, sehr schnell, sehr, sehr viel rechnen kann.
Genau. Oder auch sehr schön, also eine kleine, wirklich ein Plotter, der sich mit Logo programmieren lässt. in unserer Generation weiß jeder, was Logo ist. Mhm. Also meine Jungen.
Drehe links.
Genau, drehe links vor 20 zurück. In meiner Firma, die jüngeren Kollegen, die jetzt so Mitte 20 sind, keine Sau weiß, was Logo ist.
Oh.
Ist ja eigentlich auch nur...
Diese Schildkröte.
Ist. Das ist die Schildkröte, die man drehen und vorwärts laufen lassen kann. Und die sagen
standardmäßig bei CPM dabei.
Genau. Eignet sich besonders gut, um Plotter anzusteuern eigentlich auch. Weil die Schildkröte kann ja auch ein Plotterstift sein. Und so ist es hier. Da hängt ein Plotter an der Wand. Man kann auf den Knopf drücken, dann spannt er, dann zieht er von der Endlosrolle ein neues Stück Papier ein. Und dann gibt es wirklich so eine physische Platte, wo man die Befehle als Bausteine in so Zeilen reinlegen kann.
Und auch die Variablen dann nochmal in Aussparungen in den Platten, das finde ich auch sehr schön.
Genau, also es gibt einen Drehbefehl und in dem Drehbefehl ist dann ein rundes Loch und das ist ja noch cooler, da tut man dann einen runden Stein rein und der hat einen Strich drauf und den dreht man dann wirklich einfach physisch. Ja, und das ist dann der Parameter für die Winkelangabe. Und dann gibt es Vorschleifen und... bewege dich vorwärts so und so viele Schritte.
Ja, und Stift hoch, Stift runter.
Und Stift hoch, Stift runter und zentriere den Stift gibt's auch.
Ja.
Und da kann man dann anfangen, sich munter dann irgendwie zum Beispiel Dreiecke oder Sterne zu zeichnen oder so. Und als ich später habe ich es dann rausgefunden, da liegt auch eine Karte, wo schon einfache Programme mal vorgegeben sind. Aber was auch sehr cool ist, über den Programmierzeilen gibt's auch eine Zeile Test. Da kann man Programmsteine reinstellen und kriegt man auf dem Bildschirm angezeigt, was die machen.
Ah, ja, ja. Hm.
Und sonst, wenn man die rausnimmt, zeigt das halt das Programm an, wie es gerade interpretiert wird.
Ja.
Also super, also habe ich so noch nicht gesehen in so einer Form. Fand ich super schön, habe einen Stern gemalt.
Ja, ist nicht ganz perfekt geworden, aber fast.
Ich musste vorher abbrechen, weil da war noch ein kleiner Junge mit seiner Mutter.
Der kleine Junge, der den KC85 blockiert hat die ganze Zeit.
Ja, genau der.
Ja.
Aber der war auch sofort, das könnte mal echt ein Programmierer werden. Das hat nicht funktioniert, aber der hat nicht locker gelassen. Der stand da irgendwie, ich bin dann nach hinten gegangen, als ich nach einer Stunde wieder kam, stand er immer noch mit seiner inzwischen leicht ungeduldigen Mutter. Die hat immer gesagt, so, du kannst es alleine weitermachen, ich gucke mir was anderes an.
Und die Mutter sagte Syntax-Error.
Er hat seinen neuneck fast hingekriegt, aber dann ist es ihm irgendwie zwischendurch abgestürzt und dann, naja, egal. Mitmachstation war das Stichwort.
Ja, wie gesagt, Binärrechnen, das fand ich auch ganz spannend. Viel Rechnen. Es gibt hier eine eigene KI sozusagen, die ZI. Da kann man im Stil von Konrad Zuse Bilder malen lassen. Mit einem eigenen Prompt. Das Ergebnis hat nicht viel mit dem Prompt gemein, aber...
Er hat wohl nicht so viele Bilder gemalt.
Die Trainingsmasse ist natürlich dann relativ eingeschränkt gewesen.
Genau, man hätte sich vielleicht auch was wünschen sollen, was er mal gemalt hat und nicht irgendwas, was er nicht gemalt hat, weil... Ja.
Spannend fand ich zum Beispiel auch das Relais, was man mal selber steuern konnte. Mal ein- und ausschalten konnte, was richtig schön klack, klack gemacht hat, dann ging eine Lampe an.
Ja, das war ein bisschen größer als notwendig. Aber ja, gut, man hat zumindest gesehen, dass sich da was bewegt hat.
Da kann man sich mal vorstellen, als dann irgendwie in den 40ern der erste funktionsfähige, frei programmierbare Computer der Welt in Betrieb genommen worden, auf Relais-Technik sozusagen, was das für einen Krach gemacht haben muss.
Oh ja. Aber wie gesagt, dieses Relais war wirklich sehr groß. Aber was sie gemacht haben, sie haben eine Gummifolie über das Relais gespannt, sodass man die Bewegung erfüllen konnte von dem Relais. Mhm. Also die Kraft, mit der der Magnet den Stempel, sag ich mal, rausdrückt und wie schnell das geht.
Kannst du nicht noch an den Computer, in Anführungszeichen, erinnern, den wir in Physik hatten?
Der Simulok-Computer.
Der Simulok-Computer? Der hatte ja einen relativ Sekundentakt sozusagen, ne? Und du konntest doch binär oben die Eingabe reinmachen und dann so Rechenbausteine dazwischen setzen. Und du musstest die irgendwie auch noch verdrahten mit Kabeln und der konnte dann addieren und subtrahieren, ne?
Lustigerweise,
mit blinkenden Lichtern.
Ich bin ja gerade eigentlich im Urlaub auf dem Campingplatz in Hosenau. Und da hatten mit mir zusammen sind andere Akademiker unterwegs und wir haben uns darüber unterhalten, namentlich Physiker, ich bin der einzige Ingenieur. Das ist übrigens witzig, macht man mit Physikern Urlaub.
Macht es nicht.
Wie auch ist, dem auch sei. Wir haben dann über unsere Anfänge quasi geredet und ich meinte, ohne den Informatikunterricht, da war uns zweigegliedert, einmal dieses Praktische, was Sascha meint, mit so richtig auch Löten dann teilweise später und das andere halt Programmieren am Computer.
Ja.
Und das war bei uns hervorragend. dieser Simulo-Computer, das war halt so ein Ding, wo halt zum Beispiel dann erstmal ganz einfach ein UND-Gatter ist ein Steckelement, ne? Ja, mit zwei Eingängen und einem Ausgang und Oder-Gatter genauso. Und dann etwas komplexer ein Flip-Flop, also ein Element, das man umschalten kann, so wie dieses Relais, ne? Zwischen An und Aus, das dann seinen Zustand auch hält.
Ja.
Und um das Ganze ein bisschen abzukürzen, gab es dann nachher eine ganze ALU als einen Baustein, also eine algorithmische Einheit. Ein Schieberegister mit 8 Bit gab es als Einheit und da konntest du dann halt mit dem über das Schieberegister irgendwie eine Zahl in diese ALU rein schaufeln und über ein anderes Schieberegister halt ein Argument und dann konnte man dann halt rechnen mit dem Operanten und dem Operator und dem Argument. Ich glaube, der konnte halt irgendwie 5 Befehle oder sowas,
ja,
ne?
Ja.
Und 2 Werte. Egal.
Also so haben wir quasi, ist uns dann damals der Computer nahegebracht worden.
Und das war super.
Und das bringt mich nämlich auch zum nächsten, was ich auch total faszinierend fand und interessant fand. Erinnert euch vielleicht dran, oder ihr wisst es vielleicht auch nicht, dass in Großbritannien der BBC Micro, der ist so mal aufgetaucht, wer in der Zeit noch gelebt hat, in den Computerspiele-Testzeitschriften stand bei kompatiblen Modellen halt, keine Ahnung, der C64, der Schneider CPC, der Sinclair ZX81 und der BBC Micro. Und der BBC Micro heißt nicht umsonst BBC Micro, sondern der ist ja quasi von der BBC ins Leben gerufen worden. Also die BBC hat damals eine Programmiersendung gemacht und hat in Kooperation mit dem Bildungsministerium in Großbritannien quasi in jede Schule Computer gebracht, ein Computerkabinett, wo dann quasi die Programme aus dieser Sendung nachprogrammiert werden konnten. Also die Jugend quasi sowohl per Fernsehen, geil, als auch in der Schule, dem Programmieren und dem großen Begriff des Computers näher zu bringen oder denen das beizubringen. Als ich das erste Mal gelernt habe, es war ungefähr vor 6 Jahren, als ich das irgendwie so rausgefunden habe, da dachte ich so, toll, ja, sowas hätten wir in Deutschland gebraucht. Stellt sich raus, es gab es, ja, aber in Ostdeutschland, in der DDR, die hatten nämlich tatsächlich auch einen Bildungscomputer, BIC A5105, der im Auftrag des Ministeriums für Volksbildung für den Einsatz an Schulen und Bildungsstätten entwickelt wurde. Mhm. Die hatten einen eigens entworfenen Schulcomputer. Geil. Der wird natürlich nicht so leistungsstark gewesen sein, Ende der 90er, Ende der 80er, wie das, was man im Westen gekriegt hat, aber immerhin der Wille zählt.
Der durfte keinen Spaß machen.
Nee, der Spaß. In der Schule durften Computer nie Spaß machen.
Da war so eine Spaßsperre drin, physisch installiert. wie gesagt, Robotron ist natürlich hier der Location geschuldet sehr stark vertreten. Was ich geil fand, dieses russische Ding mit dem riesigen runden Display.
Ja, das sah geil
also
aus.
Mit so einem Meter-Durchmesser. Das Ding hatte auch schon Trackball als Eingabe. Also Trackball ist eine Art umgedrehte Maus.
Das könnte so ein Radar-Ding gewesen sein.
Die Trackballs kommen ja.
Wer die entsprechende Folge Stay Forever gehört hat, eigentlich aus der Radartechnik.
Ah, okay.
Um Radargeräte zu steuern.
Ja, das macht Sinn, auch diese runde Form, ne?
Ja.
Ja.
Ein Bild der ersten Maus war da.
Genau.
Viele, da sehen wir jetzt gerade, weil wir sitzen ja genau davor und gucken es quasi spiegelverkehrt uns an. Viele Zitate von Pionieren der Computerforschung und Vermarktung, die sich anschließend vielleicht nicht also ganz wegweisend und prophezeiig dargestellt haben, wie sie es vielleicht gedacht haben damals. Also jeder kennt das ja mit Bill Gates, der sagt, keiner braucht mehr als 500 MB Speicher und sowas, ne? Oder 64 Kilobyte. Und was ich total spannend fand, die Grafik, die wir jetzt da hinten sehen, diese Balkengrafik, Sebastian, siehst du sie?
Ich sehe einen QR-Code.
Also hier neben der Tür, das zweite Fenster. Da siehst du
ja, ich sehe.
Das war die Anzahl der Internetnutzenden über die Welt verteilt. Der obere, der mit Abstand, wirklich Abstand, der größte Balken ist Asien.
Ah.
Und dann darunter ist Europa und Nordamerika kommt erst ziemlich in der Mitte.
Ach, interessant.
Hätte ich auch nicht gedacht, tatsächlich. Ich weiß jetzt nicht, auf welcher Zahlen-Datenbasis das basiert und wie alt die Zahlen sind, aber das fand ich tatsächlich super augenöffnend und überraschend.
Apropos augenöffnend, was hier auch versucht wird darzustellen, aber es ist fast nicht möglich, das richtig zu tun. Und das ist auch nur ein kleiner Teil dieser Ausstellung, die Technik an sich ein bisschen sichtbar zu machen. Mhm. Ne? Also wie sieht eigentlich die Elektronik aus? Aber letzten Endes muss man einfach sagen, man findet bis auf so ganz, ganz alte Sachen keinen Zusammenhang zwischen der Logik des Computers und dem, was man sieht, was einem da in Drähten und irgendwie, okay, klar, jetzt ist irgendwie, weiß man, eine Röhre ist ein Bit Speicher und das ist wirklich auch diese SUSE-Maschine hat dann halt ganz viele von diesen Röhren halt so drin. Da kann man sagen, okay. Aber schon, wenn es dann irgendwie zu den Mainboards geht, das kann man nicht mehr lesen.
Nee.
So, ne? Also das sind halt einfach dann Chips. Okay, der größte Chip ist wahrscheinlich der Hauptprozessor, so nach dem Motto. Aber mehr ist da auch nicht rauszufinden erstmal. Und hier gibt es irgendwo ein Ding, das war eine super Mikroskopaufnahme von dem Prozessor, wo man auch so sogar mit den Pfeiltasten dann so über den Prozessor drüber dingsen kann. Und das ist einfach nur Gewusel, ja? Da kann man nichts mehr irgendwie sehen und erkennen. Obwohl das ja eigentlich als Computer so ein ganz grundlegend beschriebenes System ist, das eigentlich sich prozedural entfaltet, würde ich mal so sagen. Ne? Mhm. Also du kannst bestimmte Sachen skalieren und alles andere ist eigentlich auch sehr logisch. Ne? Also hier ist das Register, da kommen die Daten irgendwie rein, aber man sieht es halt nicht mehr. Es wird irgendwann nur noch ein großes Kusselmuddel irgendwie aus Leiterbahnen.
Ja.
So.
Wobei bei dem, das ist ja mit Rechnerunterstützung, dieses Mikroskop, ich glaube, es ist tatsächlich ein Mikroskop, weil daneben steht ein Mikroskop mit einem Chip drunter.
Ja.
Oder ist nur Alibi halber, ich weiß es nicht. Weil da werden tatsächlich dann irgendwann, wenn du dann ein bisschen schärfer stellst, die Leiterbahnen eingeblendet und die Anzahl der Transistoren und sowas.
Ja.
Hätte ich mir gewünscht, dass das vielleicht noch ein bisschen mehr erklärt wird, ob das tatsächlich so in der Computer-Chip-Industrie eingesetzt wird, so ein Gerät.
Um das mal nachzuvollziehen, ne? Und mal zum Debuggen.
Ja, kann ja durchaus sein.
Kann durchaus sein. Das ist halt auch noch die Sache, die Leiterbahnen, die folgen natürlich der elektrischen Verbindung, aber auf der Platine, da musst du die ja irgendwie so legen, dass die da alle Platz finden.
Ja.
Das heißt, du machst auch Kurven und Umwege und vor allen Dingen, die wechseln die Ebene. So eine Leiterplatine besteht aus mehreren Ebenen und dann verschwinden die einfach mal von der sichtbaren Oberfläche und gehen dann irgendwie in der Mitte weiter von dieser Platine. Und das heißt, du kannst daran auch keinen grundlegenden prinzipiellen Aufbau erkennen, weil das dadurch auch noch gescrambled ist alles. Und wie gesagt, was ich vorhin schon sagte, irgendwie 1000 Billionen Rechenoperationen pro Sekunde, das kann man sich halt nicht vorstellen.
Ja, und quasi am anderen Ende der Skala sieht man halt den Z3, wo du quasi jedes einzelne Bit auf dem Weg durch die Rechenoperationen verfolgen kannst in Echtzeit. Das ist schon der Hammer. Und das fand ich auch sehr schön. Die hatten ja so einen SUSE-Computer, also mehrere SUSE-Computer dort aufgestellt. Und der hatte so eine halbtransparente Rückwand. Das heißt, die haben dann quasi auch so ein paar Komponenten vorgestellt und haben gesagt, das ist halt hier die Steuereinheit. Das ist das und das. Und dann wurde halt der entsprechende Teil halt transparent und beleuchtet. Und dann kam man quasi auf die Rückwand projiziert, dann auch noch so Filme und schematische Darstellungen.
Ja.
Also hier gab es einige wirklich sehr schöne technische Spielereien, die ich hier nicht erwartet hätte tatsächlich. Auch dieser transparente Monitor.
Mit der Taktfrequenz,
Mit der Taktfrequenz, der auf einmal, das sieht aus wie eine Scheibe und dann fängst du an, eine Kurbel zu drehen, dann wird diese Scheibe transparent, bis auf die Schrift und wirklich wirklich scharf gestochene Grafiken drauf.
Genau, also das ist eine neue Generation von Monitoren, die habe ich schon mal so in Werbeanwendungen gesehen. Erst sieht es aus wie eine Fensterscheibe und plötzlich wird halt ein Teil davon undurchsichtig so, ne? Und auch in der Farbe undurchsichtig. Wir haben gestern drüber gesprochen, es war so heiß hier, es war unsere dritte Hitzewelle, dass man das reflektieren bräuchte für Glasscheiben. Also Glasscheiben durchsichtig und dann auf Knopfdruck werden die reflektierend.
Ah,
das wäre cool. Aber das gibt's wohl noch nicht. Ich kann nicht oft genug sagen, wie überwältigend ich das finde, die Geschwindigkeit von solchen Computern und die Menge an Informationen, diese Milliarden Bits und Gigabyte und Megabytes und...
Ich bin ja mal gespannt, wir haben die Teenager-Tochter mitgenommen, was die da am Ende mit rausholt, ob die genauso fasziniert ist wie wir von dieser ganzen Computertechnik, weil sie halt nicht damit aufgewachsen ist. Also das ist ja schon irgendwie so ein Teil unserer Kindheit, diese Evolution der Computer. Und heute sitzt du halt da und kriegst ein Tablet oder ein Handy in die Hand gedrückt und dann, ja, da ist halt irgendwo ein Prozessor drin, da ist halt Speicher drin, ja, aber Hauptsache das funktioniert und meine App läuft.
Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn du heute halt so ein altes System in die Hand kriegst, wurde dann halt, sag ich mal, zwei Zahlen addieren kannst oder ein Sternzeichen mit kannst, dass man sich dann vielleicht fragt als junger Mensch, warum soll ich mich wieder damit auseinandersetzen?
Aber auch da, wie gesagt, fand ich diesen Jungen, wie alt wird er gewesen sein? 12?
Hätte ich es auch gesagt.
Der da an dem KC85, also das ist ein DDR-Computer, gesessen hat und da wirklich versucht hat, ein Basic-Programm zu schreiben. Mit einer Ausdauer, die ich nicht hatte, als ich an dem Ding saß.
Das ist der Punkt, ne? Also manche Leute, die werden da einfach reingezogen an dieses Ding und dann sitzen die ja dran, die brauchen auch keine Anleitung mehr. Also die brauchen vielleicht eine Gebrauchsanweisung, die, wo sie dann irgendwann mal nachschlagen können, wenn sie drauf kommen, dass es vielleicht dann doch besser wäre, was drüber zu lesen. Aber das sind quasi Selbstläufer, solche Leute. Ja. Die brauchst du nur vor den Computer zu setzen und dann irgendwann kommen sie ein paar Jahre später als Top-Programmierer raus.
Ja, ich glaube, bei uns war es halt wirklich der Mangel, der auch Kreativität gefördert hat. Ne? Das Berühmte, es gab ja nichts. Mhm. Es ist ja wirklich, klar hast du auf dem Schulhof Disketten getauscht, aber das kam irgendwann doch später.
Ja, wir hatten vor allen Dingen, wir beiden, dadurch, dass wir A, kein C64 hatten und dann hatten wir zwar B denselben Computer, aber er mit Diskette und ich mit Kassette. Das heißt, wir konnten uns auch untereinander unsere Sachen nicht überspielen. Wir konnten halt das haben, was irgendwie unsere Eltern uns gekauft haben ab und zu mal.
Oder halt selber programmieren.
Oder selber programmieren, das haben wir auch beide tatsächlich gemacht.
Ja. Und das ist tatsächlich der Unterschied. Also ich sage immer wieder, ich glaube, es ist regional komplett unterschiedlich, die Kindheit in den 80ern, wie man computermäßig sozialisiert wird. Hm. Es kann im Nachbardorf ganz anders sein. Hm. Da ist vielleicht das Schneiderdorf und da ist das Commodore-Dorf, da ist das Amiga-Dorf, da ist das ST-Dorf.
Stimmt.
Und ich höre ja immer wieder, ja, wir haben den C64 gekauft, aber wir haben ja nur damit gespielt, programmiert haben wir damit nie. Und ich muss immer sagen, also ich hab wahnsinnig viel programmiert mit meinem Schneider,
weil
es einfach auch ein super geiles Basic hatte.
Ich habe auch wahnsinnig viel programmiert und die restlichen 80% gespielt.
Ja.
Ach so, und heutzutage, was ich heutzutage cool finde und womit ich wahrscheinlich anfangen würde, wäre jetzt hier diese Arduino-Geschichten, wo du halt so einen kleinen Mikrocontroller hast, der halt rechentechnisch nicht so richtig viel kann, nicht viel Speicher und so weiter, kann dir keine KI rechnen, aber da kannst du wenigstens dann physikalische Sachen mit ansteuern, die halt damals nochmal unerschwinglich waren. Ja. Ne? Also irgendwie einen Schrittmotor damals zu kaufen oder sowas. oder genug irgendwie Schrittmotoren, um einen Roboterarm zu bauen.
Ah, hat ja einen Arm und ein Bein gekostet.
Das hätte in echten Gliedmaßen bezahlen können, ja. Und das geht heute. Und ich denke, dass, oder so ein kleines Eutekön, das dann von selber fährt und so, das war ja schon das höchste der Gefühle, wenn man dann irgendwie so ein paar tausend D-Mark für so einen entsprechenden Experimentierkasten ausgegeben hat.
Du hattest du so ein Relais-Board für deinen Atari gehabt?
Das habe ich selber gebaut tatsächlich. Ach. Aber nach einer Anleitung aus der CT. Das war 8 Relais, die sich dann über die 8 Signalleitungen vom Parallelport ansteuern ließen.
Das ergibt Sinn.
Und damit habe ich dann Lichtorgel gemacht. Ich habe auch eine Software dazu geschrieben, aber ich hatte natürlich keine farbigen Scheinwerfer. Ich wollte das wieder Disco haben, weißt du, dass sie dann immer so ein Lauflicht machen und so. Aber die hatte ich halt nicht. Aber wir haben es dann ja nachher dann in unserem Seismic-Projekt eingesetzt.
Du hattest doch so eine Haussteuerung, ist übertrieben, aber so eine Alarmanlage damit gemacht, ne?
Ja, mein Gott, aber das ist halt hässlich, weil man muss zu allen Türen irgendwie so Kabel an der Wand mit Klebestreifen machen. Ich hatte tatsächlich in Basics so ein kleines Programm. Ich wollte ja, dass das eigentlich so ist wie im Film alles, ne?
Ja.
Das heißt, ich habe einen Grundriss von meinem Kinderzimmer gemalt.
Genau, da kann ich mich dran erinnern.
Mit den Türen und Fenstern drin. Und dann habe ich halt dann immer zwei Kabel dahin gelegt und wenn das dann so gebogen, die Kabel, dass wenn die Tür aufgegangen ist, halt der Kontakt geschlossen worden ist. Einfach nur mit den puren Drähten, dass sie sich berührt haben. Weißt du, einen Rahmen, einen an die Tür selber. Und dann habe ich das so programmiert, dass dann in einem Computerprogramm auf dem Grundriss dann so ein animierter Kreis, weißt du, so ein pulsierender Kreis dann halt kam und ein Sound abgespielt wurde.
Intruder Alert.
Elimination Initiated oder sowas in der Richtung. Und dann fuhr mein Kilowatt-Mega-Laser-Roboter los und hat die Eindringlinge eingeäschert.
Genauso war das, Kinder.
Genauso war das. Ja. Die Einwohnerzahl von Konzen hat sich daraufhin dann dezimiert.
Ja, und ich hatte ja damals so ein Fallexperiment gemacht mit dem Schneider.
Ah.
Ich habe oben einen Elektromagneten gehabt, unten ist das Ding auf so einen Lego-Taster gefallen sozusagen. Oder auch so einen Taster, den ich selber gebaut habe mit zwei Drähten oder keine Ahnung was. Und der hat oben quasi, ich wusste halt die Höhe, die ich eingestellt habe. Ich habe mir extra von unserem damaligen Physiklehrer noch eine Metallkugel geliehen.
Ah.
Habe mir selber den Elektromagneten gebastelt aus einer Schraube und viel Draht.
Sehr gut. Ja?
Und da war dann auch oben Kontakt. Wenn der Elektromagnet ausgegangen ist, hat der Computer ein Signal bekommen. Und wenn der Ball unten aufgeschlagen ist, gab es das zweite Signal. Und der Computer konnte halt die Differenz messen. Du hast die Höhe eingegeben und dann bist du so annähernd an die Beschleunigung gekommen.
Ja, und fast vor 2 Jahre und du hast hier ein Star Trek-Spiel selber gespielt, ja. Geschrieben.
Das Problem war, damals bei dem Schneider CPC, der hat die Taktung, die haben, also Amstrad hat da irgendwie getrickst, was die Taktung betrifft. Das heißt, du hast irgendwie immer nur ein Drittelsekunde in Drittelsekundenschritten gerechnet oder sowas. Du kamst irgendwie, da war eine ziemliche Ungenauigkeit drin.
Ach so.
Ja. Aber sonst war das schon irgendwie cool. Ja, während dann halt unsere C64-Kumpels Donald Duck im Vergnügungspark gespielt haben. Wie hieß denn das noch? Donald Duck's Adventure oder so?
Donald's Playground?
Donald's Playground.
Ja.
Die haben doch damals irgendwie eine C64-Zeitung rausgebracht. Weißt du das noch? Und dann konntest du halt ein C64-Spiel gewinnen. Also eine Raubkopie sozusagen. Die haben doch auf dem Schulhof irgendwie so eine eigene Zeitung veröffentlicht. Also, was wir damals gemacht haben. Glückliche Kindheit.
Ja.
Heute würden wir mit einem Bein im Knast stehen dafür.
Also es war, glaube ich, so. Irgendjemand hat einmal ein Exemplar Computerzeitschrift selbst gemacht, auf dem Schulhof verkauft.
Natürlich. Mein Namensvetter war das.
Ach so.
Ja.
Also ohne Computer natürlich. Ne? Oder doch? War da was Ausgedrucktes
drin? Nee, der hatte einen.
Aber hat er schon ausgedruckt irgendwie, die Zeitung? Muss ja, ne?
Oder hat es über Diskette verteilt? Ich weiß gar nicht.
Ich weiß auch nicht mehr. Also wir waren dann in der Grundschule. Das war jetzt noch nicht irgendwie so groß ernst zu nehmen. Und der hat mich dann gefragt, ob ich die nächste Ausgabe machen möchte. Und das habe ich auch gemacht, aber ich brauchte irgendwas, um das zu füllen, damit es auch mehr aussah wie eine richtige Computerzeitschrift. Da habe ich gedacht, Werbung. Da habe ich einfach auf einer anderen Computerzeitschrift die Werbeseiten rausgerissen und hinten noch 2, 3 dran gebappt. Und dann fragten wohl besorgte Eltern, meine Eltern, ob ich diese Spiele, die da aufgelistet waren, in Werbeanzeigen, ob ich die als Raubkopie verteilen würde. Weil die dachten schon, ich hätte da irgendwie so einen illegalen Raubkopie-Versand aufgemacht, aber ich war komplett unschuldig, ja. Also ich besaß diese Spiele nicht. Und ich besaß auch die Computer nicht, auf diesen Spielen liefen.
Das ist echt irre. Die Story höre ich das erste Mal in diesem Podcast.
Ich dachte nur, in so eine richtige Computerzeitschrift müssen halt Werbe. Listen rein mit Preisen von irgendwelchen Produkten.
Oh Mann. Ja. Viel über alte Computer gelernt, philosophiert und
ja.
Wenn ihr noch neuen Freunde oder Freundinnen findet, dann schließt euch zusammen, bucht eine Gruppenführung im Konrad-Zuse-Museum in Hoyerswerda.
Genau, oder besucht es noch bis zum
Ende August 2026.
Okay, wahrscheinlich dann so...
Für sehr kurz entschlossene.
Wenn dieser Podcast rauskommt, ist es wahrscheinlich schon zu. Wir wünschen dem Museum alles Gute. Es ist auch sehr modern, genau. Eigentlich alles ist noch alles ziemlich frisch. Also die ganze Ausstattung ist sehr frisch und schön und modern und didaktisch, finde ich, gut aufgearbeitet.
Ja, alle super nett. Die hatten so eine Reaktion, oder haben immer noch so eine Reaktionswand im Foyer quasi.
Also Reaktionswand, ich kannte das Wort nicht. Also du meintest, guck mal, die Reaktionswand, da wusste ich erstmal nicht, was du meintest.
Ja, das ist einfach so eine, da sind halt Felder, die halt aufleuchten und wenn die aufleuchten, muss man draufdrücken.
Also es ist eine vertikale Tafel, ungefähr 2x1,50 Meter groß, auf denen viereckige quadratische Felder sind, die Taster sind in Wirklichkeit, die können halt aufleuchten, ja.
Genau, und da gibt es verschiedene Spielmodi, und also normalerweise leuchtet irgendwo was auf, du haust so schnell wie du kannst drauf und musst halt in 30 Sekunden so viele wie möglich irgendwie erwischen.
Ja.
Aber guck mal, da läuft der Computergenie.
Oh ja.
Junge.
Mit seiner Mutter.
Ich glaube, die Mutter, also umgekehrt, also wir sind mit der Teenagerin hier, die wirkt zwischenzeitlich etwas gelangweilt, aber hier ist die Mutter eher die Gelangweilte. Ah, nee, jetzt macht sie ein Foto. Von einem Computer. Aber also ich finde es tatsächlich, ich war ja im Deutschen Museum zu Berlin. Da ist ja auch eine Zuse Z1 das ist ja die mechanische Computer, der nicht so richtig funktioniert, weil er sich ständig verhakt hat.
Ja.
Und der wird quasi gerade rekonstruiert, dass er wieder funktionsfähig wird im Museum in Berlin.
Ja.
Aber so eine, ich sag mal wirklich, so eine Z2, Z3 und wie sie alle heißen, Z22, 23 in Natur habe ich noch nie gesehen.
Ich auch nicht, aber den Z1-Nachbau, einen Z1-Nachbau findest du auch hier tatsächlich. Ja. Der stand ein bisschen. Und da stand auch drauf, dass er sich ständig verhakt und das eigentlich ein total doofes Ding ist.
Ja, also der ist ja nicht mehr erhalten, der ist ja bei einem Luftangriff mal kaputt gegangen, aber das sind ja alles Nachbauten, die man so hat. Aber ich find's dann trotzdem interessant, halt wirklich so eine Zuse-Rechenmaschine in ihrer ganzen Pracht, die wirklich Kleiderschrank-Pax-mäßig eine halbe Pax-Schrankwand entspricht, groß ist, in Natur zu sehen und einfach auch mal sich das anzugucken. Ich hätte gerne auch eine in meinem Betrieb gesehen,
ja,
wo man sagt, okay, man gibt halt irgendwie eine Zahl ein. Vielleicht gibt es bei Gruppenführungen ja auch sowas, dass man mal so eine in Betrieb nimmt vom Museumswärter oder so.
Genau. Oder wenn ihr mal wissen wollt, warum die Datei, die in eurem Linux-System entsteht, bei deinem Programmabsturz Core heißt, dann kommt hierher und guckt euch den Kern, den Ferrit-Kernspeicher an. Das war noch der schnellere von beiden. Das war so quasi, was heute der Cache ist. Das normale RAM war irgendwie eine Trommel, die sich 6000 Mal pro Minute gedreht hat. Da konnte ich ja einige sehen, diese Trommelspeicher.
Und die erste Festplatte ist zum Beispiel auch hier, ne? Eine der ersten Festplatten.
Ja.
Hier ist diese DDR-Spielekonsole, die einzige DDR-Spielekonsole, ja, über die bei Stay Forever gesprochen wurde.
Ja.
Die steht hier zum Beispiel, ne? Also ich habe vieles hier zum ersten Mal gesehen, von dem ich tatsächlich schon oft gehört habe.
Ja.
Ich habe es auch noch nie in Spektrum. Also ein Spektrum habe ich schon mal gesehen, logischerweise. Ein Spektrum, aber den Computerspektrum, den habe ich tatsächlich noch nie in Natura gesehen. Apple 1, 2, den Apple Pad, nee, Commodore Pad steht hier rum. Ne? Also alle so Geräte, von denen man halt viel hört.
Ja, der Atari 800, also der Atari, ja, Computer, der erste.
Ja. Geil.
Geil.
Ja, also man kann hier tatsächlich locker 2 Stündchen verbringen in der Ausstellung. Wenn man sämtliche Exponate, die man bedienen kann, in die Hand nimmt, dann auch ein bisschen länger. Der Pong-Automat ist leider kaputt gewesen.
Jo.
Das hätte ich dich auf eine Partie Pong herausgefordert.
Ich habe mit der Tochter eine Partie Tetris gespielt.
Das fand ich auch ganz interessant, weil die Moralkeule darf natürlich nicht fehlen. Geht um das Thema Elektroschrott.
Ja.
Da ist quasi ein Monitor, auf dem du Tetris spielen kannst, umgeben von ganz vielen alten Mainboards und anderen Teilen, die an die Wand geschraubt sind.
Ja.
Und das Tetris-Spiel wird halt ständig unterbrochen. Ist ein bisschen nervig, aber das ist auch Sinn der Sache wahrscheinlich. Recyclinganlagen in Anführungszeichen in Afrika, wo die Leute dann mit Steinen die Mainboards wieder zerdeppern, um die Rohstoffe zu gewinnen. Also man nimmt auch dann in der Hinsicht was zum Andenken mit raus hier.
Genau, das haben wir gar nicht gesagt. Also es wird sich auch um das Drumherum und also mit gesellschaftlichen Auswirkungen der Computer, ja, wird sich auch, es ist ja auch thematisiert. Also es ist nicht eine reine Technikveranstaltung, sondern wir haben schon gesagt, am Anfang halt der Einsatz für die Kriege und auch ganz am Anfang gleich die erste Wand, glaube ich, so mit den Hoffnungen und Ängsten, die sich...
Ja, mit den Wünschen, die man da selber notieren kann.
Stimmt, mit den Wünschen, die man selber notieren kann, so auf so eine Klebezettelwand schreiben.
Ja, und auch diese, dass der Krieg halt die Innovation befördert, das ist auch ein Teil der Ausstellung. Also das Wettrennen quasi, also Zuse hat wohl auch eine Verschlüsselung der Wehrmacht angeboten, was sie nicht wollten, weil sie die Enigma hatten, während der gleich im Bletchley Park in England die Enigma geschlüsselt...
Der gute Turing,
ja, hatte, der Turing hat die Bombe gebaut.
Genau. Also... Und auf die Bedeutung für die elektronische Musik wird auch eingegangen.
Ja, das, Kunst und...
Genau, also das finde ich mich auch... das ist die zweite Computerrevolution, finde ich, elektronische Musik.
Und schön fand ich, erinnerst du dich, dass wir dann mal irgendwann in irgendeinem Technikmuseum waren oder Luft- und Raumfahrtausstellung in München oder sowas? Und da stand halt die Entwicklung der Raumfahrt in Ost und West...
Ja.
Und da standen die verschiedenen Raketenmodellen und auf beiden Seiten fing es halt an mit der V2.
Hahaha, ha, okay. Ja,
wo die Amerikaner halt irgendwie noch alibihalber eine zweite Stufe draufgepümmelt haben. Die Russen haben gesagt, scheiß was drauf, ist halt die V2. Die sind halt pragmatischer.
Einfach V durchgestrichen, genau. W.
Und so ähnlich ist hier so ein Schaubild, die Entwicklung der verschiedenen Computerarchitekturen. Und das beginnt halt auch alles mit dem Zuse Z3,
ja,
ne?
Also, ja. Wer hat's erfunden?
Ja, das ist der Zuse.
Jort.
Ja. Soweit unsere kurzen Eindrücke aus Hoyerswerda. wir gucken mal, was man in der Hoyerswerdaer Neustadt noch so erleben kann.
Ja, ich habe heute meinen letzten Tag Urlaub, morgen ist wieder zurück, übermorgen muss wieder gearbeitet werden.
Ich habe schon eine Woche hinter mir, habe mir einen Tag dienstfrei genommen, um Sebastian zu sehen.
Ach Sascha, so schön, dass wir uns hier treffen.
Ja, und wir werden uns jetzt öfter mal treffen noch wieder in den nächsten Wochen.
Und vielleicht, aber nur vielleicht,
nehmen wir auch noch ein Aufnahmegerät mit. Wir haben noch ein Thema, was wir eigentlich seit Monaten vor uns her schieben und das wir mal angehen wollen.
Wir verraten es noch nicht, aber wir haben schon einiges zum Thema eigentlich auch schon recherchiert. So,
ja,
ne?
Eigentlich könnten wir auch loslegen.
Aber ich hab noch nichts aufgeschrieben dazu.
Ja, ich auch nicht, aber ich habe schon einiges im Köcher.
Es ist ein weites Feld.
Den einen oder anderen Pfeil.
Es ist ein weites Feld.
Ein weites Feld. Gut, in dem Sinne, bleibt uns gewogen. Also es lohnt sich, diesen Feed weiterhin zu abonnieren.
Ja, ja, genau, bleibt uns weiter treu. Bitte desabonniert uns nicht.
Nein, auch wenn wir euch desillusionieren.
Desillusionieren.
Desillusionieren manchmal. So, unsere Limonaden sind alle.
Ja.
Wir müssen die Pfandflaschen zurückgeben, auch wenn Sebastian die ganzen Etiketten bereits abgeknibbelt hat.
Ich muss auf den Zeltplatz. Die Hitzewelle ist vorbei und es kam sofort der Spätherbst.
Ja, es ist wirklich vom Sommer auf den Herbst hier.
So, mal kurz die Temperatur 15 Grad gefallen. Ja, in dem Sinne, bleibt uns gewogen.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.